Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero.
Heute beschäftigen wir uns mit der zeitlichen Abfolge meines Transweges. Wir starten im Sommer 2018, denn da fing alles an. Mit der Eintragung auf einer Warteliste hier am UKE in Hamburg für die begleitende Psychotherapie für Transmenschen. Damals war ich, ich glaube, auf Platz 128 auf der Warteliste.
Da kannst du mal sehen, wie viele Menschen darauf warten, betreut zu werden.
Naja, und zwischendurch durfte ich allerdings immer wieder anrufen, auf welchem Platz ich dann bin. Das habe ich so alle 2 Monate ungefähr gemacht. Mhm. Ja, im November war ich dann Platz 48 auf dieser Liste. Dann habe ich schon gedacht, man, sehr wahrscheinlich bin ich dann erst Mitte nächsten Jahres dran. Aber sehr unerwartet kam dann tatsächlich ein Anruf am 7.1., genau an deinem Geburtstag.
Ja.
Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Beinahe hätten wir auch diesen Telefonanruf tatsächlich nicht gehört, weil wir waren gerade am Aufräumen und ich hatte den Staubsauger rausgeholt. Mhm. Der ist ja auch nicht sehr leise.
Der damalige war nicht leise, nein.
Genau. Naja, auf jeden Fall haben wir da den Anruf bekommen und das hat mich sehr, sehr gefreut. Einen Gesprächstermin habe ich gleich in der Folgewoche gekriegt, am 14.01. Sozusagen zur Erstaufnahme, Das erste Gespräch.
Darf ich mal kurz noch eine Zwischenfrage einwerfen? Gibt es mehrere Therapeuten im UKE in Hamburg, die sich um Transleute kümmern? Oder ist es wirklich nur eine kleine Abteilung?
Nein, es ist eigentlich eine ziemlich große Abteilung. Also die haben immer wieder auch neue Psychologen, die da wohl auch lernen, so dieses Fachgebiet überhaupt. Das sind auf jeden Fall mehrere.
Okay, das hat man ja am Abarbeiten der Warteliste gemerkt. Ne? Also du kamst ja doch schneller dran, als du dachtest. Ne?
Ja, das war sehr unerwartet dann im Januar.
Ja, ich finde es auch immer total treffend, dass so Ereignisse aufeinanderfallen. Ne? Also so mein Geburtstag. Ne? Und dein Anruf, das war ja wirklich wie so ein Glücksfall.
Ja, hat mich auch sehr gefreut und war gut. Fand ich klasse. Ich weiß nicht, was hast du dabei dir gedacht?
Ja, ich habe mal wieder gedacht, es ist erstmal mal wieder ein Zeichen. Ne? Also, dass dann sowas ausgerechnet an meinem Geburtstag passiert. Ja.
Okay, und Angst hattest du aber nicht, weil das ja jetzt sowas Konkretes ist, wenn man jetzt in die Therapie geht, dass sich da was ändert. Hattest du irgendwie Angst, dass ich irgendwie von der Psychologin, man hört ja manchmal so, dass Psychologen einen raten, ja, und sie müssen jetzt ihr Ding durchziehen und sie müssen nur an sich denken. Das ist das, was ich so von Psychotherapie manchmal so mitbekomme, von manchen, dass die halt den Patienten so stärken, dass der sich halt gegen sein Umfeld so durchsetzt, dass das etwas ja auch so einen egoistischen Anklang hat.
Nein, das kann ich nicht sagen. Weil, okay, es gibt einige, die sagen, sie würden niemals in Therapie gehen, vielleicht weil sie Angst haben, dann noch auf Stellen ihres Lebens zu treffen, worüber sie niemals nachdenken wollten. Ich meine, irgendwann platzt das sowieso aus einem raus, das ist jedenfalls meine Meinung. Weil wer immer sein ganzes Leben nur verdrängt und verdrängt, der wird irgendwann auf den Pott gesetzt und dann platzt das auch aus einem raus. Und dann passiert sowas wie bei mir mit meiner Depression. Bei dir hatte ich aber nicht so die Angst, dass da dich irgendeiner umpolt, in Anführungsstrichen. Ne? Also so, ich weiß, dass du diese Therapie machen musst oder musstest, um deine Indikationen zu bekommen. Und ich meine, ich glaube, du hältst auch nicht so viel von Psychologen. Ist es vielleicht so ein Wassermann-Ding? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du musstest es machen. Es hat dir nicht geschadet. Ne, die haben ja auch oft zu dir gesagt, du könntest dich mal mehr freuen. Hast du auch nicht gemacht. Das ist auch so eine Geschichte. Also jeder geht mit so einem Psychologen anders um. Ja, also ich habe ja auch Erfahrungen gemacht durch meine Therapie, meinem Erschöpfungsdepression. Und da ging es ja auch teilweise um deine Transition und so nach dem Motto, sie müssen nicht gut finden, was ihr Partner da gerade tut. Ne? Also man muss nicht auf das Boot aufspringen und juchai di, hei da, das finde ich jetzt so toll, du wirst jetzt ein Mann. Ne? Also so, die geben dir halt ein Werkzeug mit. Du musst gucken, kommst du damit klar oder nicht. Du kannst sagen, dir gefällt das nicht und gehen. Du kannst sagen, mir gefällt das nicht, ich arrangiere mich aber damit. Ne? Also das Psychologen geben halt Anstöße, darüber nachzudenken, wie geht's dir damit und was machst du da draus? Wie hast du denn die Therapie empfunden?
Ja, also es ist schon hilfreich, weil du kannst halt mal jemanden, der ja nicht mit dir verbunden ist, einfach sagen, was Mist gelaufen ist in der Vergangenheit, ohne dass der emotional so mitgerissen wird. Weil wenn du das engen Freunden oder in der Familie oder halt deinem Partner auch erzählst, hast du immer die Angst, oh Gott, ich verletze diesen Menschen. So, das passiert natürlich nicht, wenn du halt
Mit Dritten sprichst,
mit
ne?
Dritten sozusagen sprichst, weil du den Menschen halt nicht emotional so mitreißt.
Ja,
Ja,
stimmt. Mit
diese.
Partner, mit Kind, mit Mutter kann man so solche Gespräche nicht führen.
Nee, eben. Und das ist halt ja sehr unterstützend. Ne? Man will vielleicht nicht alles beim Psychologen erzählen und mir ging das sicherlich auch so, dass ich manche Dinge aus der Kindheit halt nicht wieder aufrollen wollte, ja, mit dem ich mich aber auch so schon arrangiert habe. Das sind Dinge, die ich halt erlebt habe. Ich hatte ja diese Verbrennung im Kleinkindalter und das hat mich dann doch schon auch etwas ja
Geprägt, ja.
geprägt in meinem Verhalten und wie ich halt mit Beziehungen umgehe, dass ich da halt vorsichtiger bin, was Bindung und so etwas angeht. Ja, aber das ist halt etwas, was dich dein Leben lang prägt und damit arrangiert man sich. Ja.
Noch mal eine kurze Zwischenfrage. Wenn jetzt so eine Therapie begonnen wird, also das Erstgespräch liegt jetzt an, erklären die dir das Verfahren oder wie läuft das, wenn man das erste Mal zu so einem Gespräch geht?
Ja, also gut ist es, wenn man so einen Trans-Lebenslauf schon mit hat, dass die so eine Übersicht von dem haben, was du bisher erlebt hast, wie du das gesehen hast, ja, und so einen normalen Lebenslauf, schulische Bildung und so etwas,
Eltern, Geschwister,
Eltern,
Partner, Kinder.
Geschwister, Familienaufstellung, wie das denn so ist, ja, genau, ne? Also, dass die so eine Art Konstrukt schon mal vorliegen haben,
Grundgerüst.
Grundgerüst, genau. Und dann guckst du halt auch, kommst du mit dem
Therapeuten klar.
Therapeuten klar,
Genau.
passt das oder passt es nicht? Ne? Weil man selber hat natürlich auch eine Entscheidungsgewalt, will ich bei dem bleiben oder nehme ich jetzt jemand anders?
Genau.
Ne? Und wenn das passt, dann ja, verabredet man sich für einen weiteren Termin. Und wir haben das dann halt so gestaltet, dass es alle 2 bis 3 Wochen dann schon sein sollte. Weil meine Psychologin dann auch schon im Erstgespräch gesagt hat, dass sie sich beruflich umorientieren will, so ungefähr nach ja, 7, 8 Monaten. Und wir hatten halt vor, dass wir zumindest die Hormonindikation in der Zeit schaffen.
Ja.
Haben wir dann auch noch geschafft. Ne?
Ja, das fand ich ja auch so verrückt, dass du überhaupt nicht wusstest. Das ist jetzt mal so ein kleines Vorausschauendes, was ich jetzt erzähle. Du wusstest indikationstechnisch nicht, dass du mehrere Indikationen brauchtest. Ne? Also einmal brauchtest du ja tatsächlich mit deiner ersten Therapeutin die Indikation für die Hormonbehandlung, aber dass du für die Brustentfernung noch eine weitere Indikation brauchtest, haben die dir erst danach erzählt. Das war natürlich ja in Anführungsstrichen ein Schock, ne, dass man dann wirklich auch noch weitermachen musste.
Ja, da habe ich mich auch nicht weiter informiert. Vielleicht hätte ich das ja im Netz schon rausbekommen können, aber ich dachte, ja, das folgt jetzt sozusagen in einer einzigen Indikation, aber das war dann Pustekuchen.
Ja,
Naja.
weil wie lange dauerte, ja, du hattest, glaube ich, gesagt, 8 Monate, bis zur Indikation der Hormongabe. Mhm. Und wie lange war dann die nächste Therapie für die Brustentfernung? Obwohl, es war ja nicht nur die Brustentfernung, das war ja die Therapie für alle folgenden OPs, die kommen können. Ne?
Nee, das war dann, im Oktober hatte ich dann den Therapeutenwechsel. Mhm. Und die Therapeutin, die war auch tiefenentspannt. Also die hat sich nochmal einen Überblick geschafft, ja, mit der ersten Indikation und hat mit mir dann nochmal ein paar Mal gesprochen und hat dann gesagt, ja, das geht klar. Mhm. Ne, das ist eindeutig. Und ja, das hat dann nochmal so 6 Monate vielleicht. Mhm. Aber das hat sich letztendlich nur so gezogen, weil dann kam auch Corona. Da sind dann ein paar Termine ausgefallen.
Stimmt ja, wir hatten ja dann den Lockdown ab März 2020 und da war das dann mit dem Ausfalltermin.
Genau. Und die Indikation letztendlich zur Mastek, die hatte ich dann im Mai 2020.
Mhm. Aber durftest du denn dann noch ins UKE rein zum Quatschen oder Maske und so? Oder nee, da war noch gar keine Maskenpflicht.
Ja,
ne?
Ja, doch, mit Maske tatsächlich.
Ja? Ja. Weil die Maskenpflicht war wahrscheinlich in medizinischen Buden dann schon immer und nicht erst so wie in Bus und Bahn dann erst Ende des Jahres.
Ne? Nee, also mit PP2-Maske fand das Ganze dann statt und offenem Fenster. Ne?
Okay.
Mhm. Genau, natürlich nicht mit T-Shirt, sondern dicker angezogen. Mhm. Nee, das fand dann statt. Wie gesagt, im Mai 2020 hatte ich dann die zweite Indikation in den Händen.
Mhm.
Was ich vorher zwischenzeitlich aber schon gemacht habe, das ist das Erstgespräch beim Rhinologen. Das hatte ich noch, bevor ich die Indikation für die Hormone bekommen habe, im April 2019 gemacht. Da war ich schon beim Endokrinologen und hatte das Erstgespräch dort und die Blutabnahme, die dazu gehört. Genau. Und da hatte halt mein Endokrinologe gesagt, was ich einen ganz tollen Satz auch fand. Also das ist ein Satz, der sehr entspannend ist für Transmenschen.
Mhm.
Bei uns, sagte er, ist nicht die Frage, ob sie das Hormon bekommen, sondern nur wann.
Mhm.
Ja, das heißt, du musst beim Endokrinologen dich nicht erklären, warum du dieses Hormon haben willst. Was das steht für ihn fest.
Ja.
Warum?
Ja.
So? Du brauchst also keine Erklärungen mehr machen. Mhm. Ne? Da wird halt nur festgestellt, so, dein Gesundheitsstatus, von der Position aus starten wir. Es ist bloß die Frage, wann.
Mhm. Ne? Betreut dein Endokrinologe viele Trans-Leute?
Ja, kann man so schon sagen.
Mhm. Mhm. Also ist ja auch immer so eine Geschichte. Er hat auch mal von Trans-Frauen erzählt? Oder redet er immer nur von Trans-Männern, wenn er mit dir spricht?
Nee, eher von Trans-Männern. Mhm. Ne? Weil sich das ja dann auf mich bezieht. Wir haben da eben nicht so allgemein drüber gesprochen, weil das ist ja halt auch ein persönliches Gespräch.
Mhm.
Ne?
Ja, was ich auch total nett fand, das hat er dir, glaube ich, auch im Erstgespräch schon gesagt. Ne, wenn ich also da als Partnerin gerne mal dabei sein möchte bei einem Termin, dann kann ich das gerne auch machen und Fragen stellen und so. Also solche Ärzte finde ich toll, die dann halt auch anbieten, den Partner mit ins Boot zu holen.
Ja, weil er auch vielfach auch weiß, was für Ängste bei den Partnern dann vorherrschen, was so Hormone angeht. Ne?
Naja, ich meine, es gibt ja auch ganz normale Paare, wo der Mann mal einen Testo-Verlust hat, der dann nachcremen muss. Und da kann es ja unter Umständen auch mal zu Problemen kommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn einer Testogel nachschmiert und dann wird er auf einmal aggro wie so ein alter Gauner, ja, dann ist das nicht lustig. Ne? Und deswegen solche Geschichten im Ohr, da hat man natürlich als Partnerin dann auch Bedenken, was passiert jetzt, wenn mein Schatz Testo bekommt. Verändert er sich, ne? Und so. Aber ich kann dir sagen, bis jetzt, auch mit ständiger Erhöhung der Dosis, sagt man Dosis oder?
Ja,
genau, also egal wie weit du jetzt deine Dosis erhöht hast, bis jetzt habe ich keine Veränderung festgestellt. Ne? Also du bist jetzt kein Schläger geworden oder so. Ne? Also so, ja, ist alles okay.
Nee, da ist mein Endokrinologe ist da eigentlich recht cool, kann man sagen.
Ja.
Er hat auch gesagt, so die gebundenen Partner, die er so betreut, Da sind, kann man sagen, 80% bleiben zusammen. Ja, weil die meisten halt sagen, sie lieben nicht das Geschlecht, sondern halt die Person.
Genau. Und das habe ich ja auch immer von Anfang an gesagt. Na, ich liebe diesen Menschen und nicht das Geschlecht.
Ja, und was ich noch in dieser Zeit der Psychotherapie gemacht habe, ist dieses Vorgespräch für die OP in Rheinbeek bei Professor Schwarz.
Ja,
das also habe ich auch im April 2019 gemacht, um die Zeit halt einfach auch zu nutzen.
Ja.
Weil du brauchst ja auch diesen Wisch, so ein Attest ist das, den er dir dann ausstellt für die Krankenkasse. Ja, für die Beantragung dieser Operation.
Genau, und da hast du ja natürlich auch Wartelisten. Weil wenn jetzt gerade bei Professor Schwarz und seinen Kollegen, die das auch jetzt schon operieren, ist natürlich für Trans-Leute auch mit Wartezeit verbunden, dass die dann irgendwann auch mal drankommen. Und Corona hat nicht gerade bevorzugt dazu beigetragen, dass solche Termine dann auch tatsächlich stattgefunden haben.
Nee, das war auch ein ziemliches Hin und Her. Ich habe eine Woche nach dem Gespräch mit Professor Schwarz.
Darf ich nochmal kurz da nochmal einhaken? Dieses Vorgespräch, war das diese Geschichte, dass mehrere Trans-Leute da waren und er hat euch allen was erzählt?
Ja, zuerst gab es ein sogenanntes Gruppengespräch. So läuft das bei Professor Schwarz ab. Da zeigt er uns halt Ergebnisse, wie es sein soll, wie es nicht sein soll, wie das Ganze halt abläuft.
Ging es da nur um die Mastektomie oder auch um die untenrum OPs?
Vornehmlich um die Mastektomie. Na, weil nicht alle Transmänner lassen auch die Gebärmutter rausnehmen.
Ja.
Und manche haben sie vielleicht schon raus, so wie ich.
Das war aber eher medizinisch bedingt. Also das ist jetzt nicht passiert, weil du unbedingt die raushaben wolltest, sondern weil da auch tatsächlich, das musste sein.
Ja, genau. Ne? Aber halt dieses Gespräch läuft halt so ab, dass zuerst viele Leute halt da mit in diesen Gesprächsraum kommen und dann wird einem halt gezeigt, so soll es aussehen, das Ergebnis, so soll es nicht aussehen und wie man das dann macht. Ja, das erklärt er dann allen. So, und dann gehen alle wieder raus und dann kommt ein persönliches Gespräch, aber danach.
Ah, mit jedem
Einzelnen. Dann guckt er sich die Ausgangslage an, also er guckt sich einmal die Brustform und so etwas an, zeigt an, wie er dann schneiden würde. Na, genau. Und dann können wir auch nochmal persönliche Fragen stellen. Ja. Und dieses Attest über dieses Gespräch, das bekommen wir dann zugeschickt, weil wir das halt für die Krankenkasse brauchen.
Genau. Und das haben wir dann eingereicht. Und wie es immer so ist, haben wir natürlich von der lieben Krankenkasse zunächst eine Ablehnung für diese OP bekommen. Dann habe ich mich mal ganz schnell an den PC gesetzt und einen Widerspruch eingelegt. Und bums, ein paar Tage später kriegten wir die OP-Kostenzusage. Also man muss bei der Krankenkasse, bitte tut das auch. Bitte lasst euch nicht abspeisen mit dem, übernehmen die Kosten nicht, legt Widerspruch ein. Das hilft manchmal Wunder. Dann geht's plötzlich doch. Ne? Also lasst euch nicht entmutigen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man diese OP selbst bezahlt. Ne, also das kann ja jeder machen. Ne? Also man sieht es ja an Angelina Jolie. Die hat sich zwei gesunde Brüste abnehmen lassen, weil sie Angst vor Brustkrebs hat. Ja, und wenn man 10.000 Euro auf Tasche hat, dann kann man den Kram auch selber bezahlen. Also ich hätte das für meinen Mann gerne gemacht, weil ich genau wusste, dass er diese Brüste nicht mehr sehen kann, weil sie nicht zu seinem Körper passen. Okay, weiter im Text.
Ja, ich hatte ja eine Woche nach diesem Gespräch bei Professor Schwarz tatsächlich auch schon den OP-Termin festgelegt. Und zwar im April 20. Und wie gesagt, dann kam halt Corona dazu und das passte alles auch nicht mit der Mastek-Indikation, weil sich das alles so ein bisschen wegen diesem Umstand halt zog. Und mir wurde das dann alles zu stressig und ich habe den OP-Termin umgelegt dann auf den 8. Januar 21. Und dieser Termin wurde dann wegen Corona wieder abgesagt.
Ja, weil die Station hatte einen Corona-Fall.
Ja, genau. Und damit haben die zugemacht und alle ja, OPs, die geplant waren, sozusagen, sind dann abgesagt worden.
Ja, ich weiß noch, wie das damals war, auch gefühlstechnisch. Okay, ich habe mich zu dem Zeitpunkt natürlich gefreut, dass mein Mann an meinem Geburtstag tatsächlich zu Hause war, ne, weil er wäre ja an meinem Geburtstag ins Krankenhaus gekommen, um am 8. Januar dann operiert zu werden. Und dann wurde dieser Termin ja verschoben. Für Franz natürlich ärgerlich, weil man will ja dann endlich auch fertig werden. Ne, also, dass es endlich stattfindet und so. Und dann war der nächste Termin, wann?
Am 23.02. Ja. Wurde der dann festgelegt. Ich stand aber auch auf einer Warteliste als Springer. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Anruf bekommen,
ja,
weil einer ausgefallen ist. Der kam, irgendwie war ein Schneeeinbruch in Nordrhein-Westfalen.
Stimmt, und der kam nicht nach Hamburg, ne? Der
kam nicht nach Hamburg. Und ich als Hamburger hatte natürlich den Vorteil, dann da in diese Lücke reinzuschlüpfen. Und ich hatte meine Tasche gepackt und war auf dem Weg zur U-Bahn. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von Professor Schwarz. Ah, oh, wir haben wieder einen Corona-Fall.
Oh nein,
und dann durfte ich mit meiner Tasche wieder umdrehen. Mhm. Ja, und dann, letztendlich war dann die Mastektomie tatsächlich am 23.02.
Mhm.
Genau.
Am 17. wäre dann der Einsprungtermin gewesen, oder wann war der?
Nein, der war noch im Januar, Ende Januar wäre das gewesen.
Ah ja, okay, mhm. Das hattest du eben nämlich nicht gesagt.
Mhm.
Und leider ist ja auch in der Zeit dann auch noch dein Vater verstorben. Das war ja auch noch so eine tragische Nebengeschichte, weil die Damen, die Transmänner in Rheinbeck betreuen bei Professor Schwarz, die kennen eigentlich immer nur fröhliche Transmänner, die dann das erste Mal in den Spiegel schauen und sagen, das ist es, was ich immer wollte. Jetzt sind die ab, die Brüste und prima, toll, freu, wein vor Freude und so. Und dann hatten sie dich ja angesprochen, ne? Warum freuen sie sich denn nicht, ne? Und dann musstest du sagen, dass irgendwie ein paar Tage vorher leider dein Vater gestorben ist und dass du dich aus dem Grund nicht freust.
Ja, das war dann etwas gedämpft.
Mhm.
Mhm.
Ja, das war alles leider in der gleichen Zeit, und wir wohnen ja zusammen in einem Haus, meine Schwiegereltern, gut, jetzt nur noch meine Schwiegermutter und wir. Und als Franz kurz nach dem Tod dann tatsächlich den Termin bekam, dass er jetzt operiert werden können, haben wir beide gesagt, also meine Schwiegermutter und ich, du gehst jetzt zu diesem OP-Termin, gerade weil der schon zweimal verlegt wurde wegen Corona. Du gehst jetzt sofort nach Rheinbeck und lässt dich dann operieren, weil wer weiß, wann das wieder geht. So, und deswegen waren wir da sehr konsequent und haben dann den ganzen Beerdigungskram zu zweit arrangiert, und du bist dann losgerannt nach Rheinbeck und hast dich operieren lassen.
Ja. Mhm.
Wie lange warst du da?
Ah, ich glaube 5 Tage. Mhm. 4, 5 Tage. Ich bin ja am Dienstag rein, Corona-Test natürlich gemacht, und dann hattest du mich, glaube ich, am Freitag.
Samstag
wieder rausgeholt. Hast du mich abgeholt. Genau.
Also ich fand es natürlich auch sehr schlimm, dass ich dich auch nicht besuchen konnte. Viele Transmenschen und ihre Partner haben es ja dann so vorher geschafft und sie durften sich dann auch sehen und so. Ne, aber das war ja noch die Zeit, da durfte ja überhaupt keiner zu keinem, noch nicht mal Angehörige zu Sterbenden. Und das fand ich sehr, sehr schlimm.
Ja, das war schon ziemlich krass, mhm, und eine Situation, die halt das für uns das erste Mal alle sehr wahrscheinlich war. Sehr ungewohnt.
Mhm.
Und man wusste damals auch noch nicht, wie man richtig damit umgehen sollte.
Genau.
Ne, jetzt hat sich das ja schon ein bisschen gebessert und das Handling damit ist auch schon, ja, humaner, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja. Ja, insgesamt, dass am 8.1. halt die OP abgesagt worden ist, hat mich halt emotional sehr enttäuscht.
Mhm.
Ja, da war ich schon, schon sehr, ja, sehr mitgenommen, will ich mal sagen.
Mhm.
Ne? Weil ich halt sehr, sehr auf diese OP hingefiebert habe, weil es mir halt sehr wichtig war. Ne?
Ja.
Ja, stattdessen habe ich dann aber die Namens- und Personenstandsänderung in Angriff genommen.
Mhm.
Bei Ende Januar haben wir das Ganze per Einschreiben, Rückschein, um sicherzugehen, dass es auch ankommt, losgeschickt.
Ja, zum Amtsgericht nach Hamburg.
Ja, genau.
Was man alles dazu braucht, das erzählen wir euch mal ein anderes Mal.
Und
wie lange hat das dann gedauert, bis du da eine Rückmeldung bekommen hast?
Ja, am 16.02. habe ich eine Rückmeldung bekommen. Ja, da gab es dann noch eine Nachforderung. Die wollten noch die Lebenspartnerschaftsurkunde haben. Mhm. Und natürlich einen Vorschuss von 1.500 Euro.
Ja.
Vorher ging es dann auch gar nicht los. Ne? Genau. Das musst du überweisen, ne? Oder diese Prozesskostenhilfe beantragen. Genau. Das fiel bei mir dann weg. Ja, und im März habe ich dann halt Teilung von Gericht bekommen, welche Psychologen sich dann bei mir melden würden.
Mhm. Ja, also auch richtig schön März 2020.
Ja, März 2020.
Schön im Corona-Lockdown.
Genau. Und mein erstes Gespräch hatte ich dann am 31.05.21. Mhm. Das zweite am 9.06.21.
Ja. Und kamen dann die Gutachten schnell nach den Gesprächen oder musstest du da auch Wochen, Monate drauf warten?
Naja, also die Mitteilung von Gericht, dass beides bei Gericht angekommen sei, kam am 17.07.
Mhm.
Und damit dann auch der Termin für die Anhörung.
Genau, aber das war ja auch eine flotte Geschichte, ne?
Die Anhörung selber, ja, fand am 20.08. dann statt.
Ich weiß noch, dass du ganz aufgeregt warst und dann kamst du raus und sagtest, es waren nur ein paar Minuten.
Ja, unter 10 Minuten waren das, glaube ich. Die Richterin hat gleich gesagt, das ist jetzt reine Formsache, wir brauchen hier jetzt nicht diskutieren, für sie ist das klar. Ja. Und das hat sie gleich in den ersten 2, 3 Sätzen gesagt, so dass mir halt auch die Spannung mal so ein bisschen rausgenommen wird. Mhm. Ne? Sie sagt, wir werden jetzt die Daten vergleichen, ob alles korrekt ist.
Mhm.
Ne? Ja, und dann bin ich da halt bei unter 10 Minuten raus,
ja.
Und habe mich gefreut. Ne? Der Beschluss kam bei mir am 1.9. dann an, einer ohne Erklärung und einer mit Erklärung der Transsexualität.
Mhm. Naja, und mit dem ohne Erklärung konntest du ja dann endlich loslaufen, um alles andere zu beantragen.
Genau, als erstes halt die Geburtsurkunde und dann kann man halt alle möglichen Leute dazu veranlassen,
den Namen zu ändern.
Und den Personenstand zu korrigieren bei Versicherungen etc.
Mhm.
Na, genau.
Ganz lustig war, dass apropos Versicherungen, da habe ich mich mal so beömmelt. Es war ja nun so, dass mein Mann mit mir zusammen versichert war bei der Zusatzkrankenversicherung. Und dann hatte ich schon einen Beschluss hingeschickt, dass er jetzt Franz heißt. Und dann hatte er aber noch irgendwie bei irgendeinem Arzt oder bei irgendeiner Anwendung noch eine Quittung, da stand halt der alte Name noch drauf. Dann habe ich das eingereicht dort und dann kam dann so eine Rückmeldung von der Versicherung. Diese Person ist bei uns nicht mitversichert. Also da kann man mal sehen, wie gut die da Sachen lesen. Ne? Also dass der Franz mal ein anderes Geschlecht und einen anderen Namen hatte, hatten die schon wieder sowas von nicht auf dem Schirm. Für uns sehr anstrengend, für sie sehr einfach. Was hat denn deine ganze Transition bis jetzt an Geld verschlungen? Ich glaube, das Gericht hat sogar noch Geld nachgefordert, ne? Weil eins der beiden Gutachten noch teurer war, als sie es eigentlich dachten. Ja. Übrigens, diese Gutachten waren teilweise auch nicht richtig.
Ja, da waren so Fehler drin, dass mein Beruf halt falsch aufgeführt war. Das ist natürlich, ja.
Ich meine, wenn ein Gutachten so teuer ist, ja, dann kann man eigentlich auch verlangen, dass die Daten und alles, was da drin steht, stimmen. Ne? Also das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also und dazu natürlich auch noch zu sagen, dass ich diese Gutachtenstellung, ne, mit dem alten transsexuellen Gesetz sowieso unter aller Sau finde, dass sich so begutachten lassen müssen, weil sie ihr Geschlecht und ihren Namen ändern wollen, ja, menschenunwürdig.
Ja, letztendlich, die Gutachten haben natürlich das meiste Geld verschlungen. Ne? Eins kostete 510, das andere 931.
Mhm.
Die Verfahrenskosten selber nur 161, ja, das ist ja immer noch zu verknusen sozusagen, ne?
Mhm.
Aber ich musste dann halt auch etwas über 270 Euro nachzahlen, weil das eine Gutachten halt viel zu teuer war.
Mhm.
Und dann war das auch noch der Gutachter, den ich vorgeschlagen hatte. Das war natürlich fatal.
Mhm.
Ja, das war natürlich doof.
So, und was hat das ganze Gedöns gekostet? So Führerschein ändern und sowas alles? Ja, wahrscheinlich das übliche Verdächtige. Ne? So, wenn ich jetzt umziehe oder ich brauche einen neuen Führerschein.
Ja, Geburtsurkunden dann irgendwie immer mit 25 Euro und das sind halt diese normalen Gebühren. Mhm. Das ist immer noch zu schaffen. Das sind ja auch normale Verwaltungskosten. Das ist immer noch so im Rahmen.
Ja.
Ne? Aber auch für manche ist das selbst halt auch nicht zu schaffen.
Mhm. Du hattest dir aber auch zwischendurch noch diesen DGTI-Ersatzausweis beantragt, ne?
Ja, genau. Den habe ich letztendlich so nicht gebraucht, weil mein Passing war wohl so auch schon ganz gut.
Mhm.
Ne? Und wir hatten ja eigentlich vor, eine Schwedenreise zu machen.
Stimmt.
Und laut wegen
flog auch wegen Corona nach hinten weg.
Ja, da hätte ich ihn vielleicht dann noch brauchen können. Mhm. Aber so, wenn ich Bahn gefahren bin, musste ich ihn nicht vorzeigen. Das war eigentlich alles so gut gelaufen.
Mhm.
Ne? Aber so ist es eine gute Sache,
ja,
dieser Ersatzausweis.
Genau, ne? Also es gibt ja tatsächlich dann auch mal so Geschichten, ne? Man hat jetzt als Beispiel noch eine Fahrkarte, wo Barbara draufsteht und man heißt aber schon Hans-Georg, also für sich selbst, und man hat vielleicht auch schon einen Bart und dann kann man ja keine Barbara sein und da braucht man halt so einen Ausweis.
Ja, genau, und ich hatte ja keinen Bart und ja, und hinter dieser FFP2-Maske verschwindet natürlich ja 2/3 deines Gesichts. Insofern war damit, erkennen wir die Person, die auf der U-Bahn-Karte oder so drauf ist, das konnte man in der Zeit gepflegt irgendwie stecken lassen.
Ja, das, ja? Da hast du recht.
Also, da war man froh, wenn man überhaupt eine gültige Karte zu Gesicht bekam als Kontrolleur.
Ja. Möchtest du abschließend noch irgendwas Resümee-mäßiges loswerden?
Nee, eigentlich, also das Einzige, was einen so, wenn man so den zeitlichen Ablauf betrachtet, es gibt da immer wieder so Ups und Downs, die man gefühlsmäßig hat, ne?
Mhm.
Wegen Absage oder keine Kostenübernahme und so etwas. Das ist etwas, wo man immer wieder halt mehr Motivation braucht,
ja,
als Transmensch,
mhm,
ne? Weil einen manche Dinge halt auch enttäuschen, menschlich auch enttäuschen. Ne?
Mhm.
Wenn du so eine Absage von einer Krankenkasse bekommst, dann nimmst du das sehr persönlich.
Natürlich,
als,
ja,
Transmensch,
mhm,
weil dir diese Dinge halt am Herzen liegen.
Richtig.
Ne, die sind essentiell.
Genau, und da kann man nämlich auch mal wieder sehen, wie weit die Akzeptanz von Transmenschen in der Gesellschaft ist. Ne, also es wird jetzt Zeit, dass dieses komische transsexuellen Gesetz abgeschafft wird, damit die Leute endlich so leben können, wie sie möchten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man halt als Transmensch ständig immer Stöcke oder Steine zwischen die Beine geschmissen kriegt, um seinen Weg zu verfolgen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere aufgibt oder komplett aufgibt und sich das Leben nimmt, was ja nun auch sehr oft vorkommt, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber es ist alles zu schaffen, gebt nicht auf, macht weiter und lebt euer Leben.
Ja, das war ein schönes Schlusswort von dir. Und das war's dann wieder für heute.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sagen tschüss bis nächsten Monat.
Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ihr findet uns auf Instagram,
Facebook und Twitter. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben auf unsere plötzlich-hetero.gmx.de E-Mail-Adresse. Ja, habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.